RD.
Już dosyć tego naszego.
Es ist genug. Wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Unsere Produkte sind nicht mehr rentabel.
Jedes Schiff, das segelt, jeder Panzer, der rollt, sendet eine Botschaft.
Wenn Menschenrechte jemanden im Wahlkampf stören, dann soll er keinen Wahlkampf machen.
Tu nie powinien kampanii prowadzić.
In Polen.
Witam serdecznie.
Herzlich willkommen zurück in Polen.
Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Korrespondenten in Polen. Und weil das Land sich gerade in rasendem Tempo verändert, besprechen wir hier alle zwei Wochen, was sich gerade so tut.
Und es tut sich richtig viel. Panzer, Pillen und Proteste. Diese Folge in Polen wird ein bisschen anders als sonst. Hier läuft nämlich alles gleichzeitig gerade. Und deswegen schauen wir heute ein bisschen aufs Militär und Signale nach Russland.
Ein bisschen auf die Bauern, die auch hier protestieren, aber doch ganz anders als in Deutschland. Denn in Polen steht inzwischen das Verhältnis zur Ukraine auf dem Spiel.
Und ein bisschen schauen wir auf den Streit ums Abtreibungsrecht. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in einer der ersten Folgen mal darüber gesprochen, dass die PiS-Regierung in Polen Abtreibungen fast vollständig verboten hatte. Das soll jetzt geändert werden, aber leicht wird's nicht.
Apropos frühere Folgen, ihr könnt unseren Studio-Podcast aus Warschau natürlich in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen finden. Kostenlos abonnieren, alle Folgen nachhören und uns sehr gern auch weiterempfehlen.
Und jetzt do roboty.
Los geht's.
Kapitel 15. Panzer, Pillen und Proteste.
Panzer, Pillen und Proteste.
PPP.
endlich die P-Alliteration. Wir haben so lange drauf gewartet und jetzt hatten wir endlich eine Gelegenheit, wenigstens eine Folge so zu nennen, wenn schon nicht den ganzen Podcast.
Genau, wenn wir wollten ihn nennen Polen, Peace und Pierogi.
Die Reihenfolge weiß ich nicht mehr genau, aber die drei Worte waren es auf jeden Fall.
Wir haben uns wieder davon verabschiedet. Aber immerhin, jetzt haben wir drei Ps.
Genau, weil wir heute tatsächlich mehrere Themen besprechen wollen, weil ja einfach super viel passiert hier gerade. Erstmal essen oder müssen wir sagen, wo wir sind?
Ja, lass uns erst sagen, wo wir sind. Ja. Wir sind nämlich in deinem Büro. Es ist auch einfach gerade eine Zeitfrage. Es sind so viele Themen parallel, dass wir weder Zeit noch einen guten Ort hatten, wo alles zusammenpasst.
Genau, du kamst ja auch gestern Abend erst.
Von der NATO zurück, reden wir gleich drüber. Mhm. Vorher war ich in den Bergen, in den Beskiden im Süden.
Ah, ich ahne es.
Und da habe ich was zu essen mitgebracht.
Ist es lang und dünn?
So, warte, muss ich aufschneiden?
Ich habe übrigens auch was zu essen.
Oh. Wir haben ja letzte Folge auch versprochen, dass es dieses Mal wieder etwas mehr polnische Kulinarik
Richtig.
Gibt. Du erinnerst dich, wir haben in der Weihnachtsfolge, du hast sogar Teller mitgebracht.
Klar, das geht ja hier kultiviert zu bei uns.
In der Weihnachtsfolge haben wir diese Oszipki gegessen, diese geräucherten Käse vom Grill. Mm. Wir lieben sie.
Sehr gut.
Und wenn man da in den Bergen unterwegs ist, im Süden gibt es überall ständig Räucherkäse. Und das hier sind Sakonski oder Sakonska, ich bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall so Käseschnüre.
Käseschnüre. Geräuchert. Also auf die Idee musst du auch erstmal kommen.
Ja, ich war da ein bisschen wandern und das ist hervorragendes so Wanderproviant. Mm. Und sehr räucherig.
Es sind letztendlich dicke, wie dicke Macaroni. Guter Snack. Danke dafür. Das war lecker.
Und jetzt sowas. Das ist hier richtig Überraschung.
Für Nachtisch gibt's hier. Ich habe Buki Zmakiem mitgebracht. Ne, so was mit Mohn. Also in Polen isst man ja ganz gerne Gebäck mit Mohn.
Also ist jetzt wie so eine Art gerollte Teigschnecke.
Mhm, mit ganz viel Mohn. Das ist sehr wichtig. Sehr viel Mohn.
Alter Schwan, es ist halt einfach.
Es gibt auch hier viel mit Mohn. Ich glaube auch zu Weihnachten und Ostern oder so gibt es immer solche, gehört das traditionell dazu, dass man so ein Makowki oder Makowiec, ich glaube das ist unterschiedlich, wie man das nennt, dabei hat, das sind immer so Mohnkuchen. Also Mohn gehört zur traditionellen polnischen Küche, süßen Küche auf jeden Fall dazu.
Das ist sehr lecker.
Das ist schön.
Okay, also du warst beim Bäcker, ich war in Bergen.
Und?
Ganz im hohen Norden.
Da war fast Danzig, oder? Gdansk war es fast, oder?
Pomorze, also schon sehr ostseenah.
An der Weichsel.
An der Weichsel, die gerade Hochwasser führt noch. Und das war von Bedeutung. Dann sehe ich gleich warum. Die Weichsel an dieser Stelle 320 Meter breit, 6 Meter tief, richtig schnell. Also so dieses Gefühl.
Ein reißender Fluss.
Ja, nicht reißend, ja, aber so, dass man an so einem Fluss steht und erstmal denkt, oh ja, ist ein Fluss. So ist jetzt halt eben kein reißender Gebirgsbach oder irgendwas, wo man die Geschwindigkeit sofort so sieht und dann schaust du rein und denkst so, ah, da ist schon Kraft drin. Also man würde da auf jeden Fall nicht rüberschwimmen können, ohne kilometerweit am anderen Ende wieder rauszukommen. Genau, ich war nämlich da, weil da eine NATO-Übung stattgefunden hat. Riesiges Ding. Und das ist so ein bisschen ja auch Nachklapp zu unserer letzten Folge. Wir haben über das Weimarer Dreieck gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr eben auf politischer Ebene Polen bemüht ist, den anderen NATO-Staaten, aber eben vor allem Deutschland und Frankreich klarzumachen, dass jetzt hier wirklich aufgerüstet werden muss. Dass europäische Sicherheitspolitik wichtig, wichtig, wichtig ist, weil man eben in Polen Russland wirklich als ganz ernsthafte, ganz akute Bedrohung empfindet. Und das jetzt ist so ein bisschen noch so ein nachgeschobenes Kapitel dazu, weil man sieht eben, es ist dann eben doch nicht nur auf der politischen Ebene, sondern da passiert halt wirklich konkret was und das war sehr eindrucksvoll. Sehr viel große Maschinerie am Fluss.
Ja, es war ja auch nicht irgendeine NATO-Übung, ne? Das war die größte seit Ende des Kalten Krieges.
Steadfast Defender. Eine Riesenübung seit Anfang des Jahres, geht über Monate, spielt im Grunde in ganz Europa mit 90.000 Soldatinnen und Soldaten, die daran beteiligt sind. Und davon war das jetzt so eine Teilübung. Immerhin noch mit 20.000 Menschen, die da mitgemacht haben. Und die Übung war im Grunde, Militär kommt an am Fluss, eben der Weichsel. Und da ist es dann jetzt doch eben wichtig, dass sie breit und schnell und reißend war. Und muss da rüberkommen, weil in diesem Szenario, obwohl es war ein bisschen absurd, weil wirklich direkt daneben eine sehr, sehr große, sehr prominente Brücke zu sehen war. Aber in dem Szenario gibt's die nicht. Die Infrastruktur ist kaputt. Also müssen die jetzt irgendwie darüber kommen. Und dann laufen diese NATO-Übungen ja so ab, dass die eigentliche Übung so ein bisschen im Geheimen läuft und dann gibt es so einen Media Day, wo wir dann auch mal gucken dürfen. Und da üben die aber eigentlich nicht mehr, sondern das ist dann wirklich so die große NATO-Show.
Also ich habe das nur als Bilder gesehen, weil ich saß hier in Warschau und habe die Bilder, die meine Kollegen vor Ort gedreht haben, zu einem Beitrag geschnitten. Du warst aber vor Ort. Jetzt erzähl mir mal ein bisschen, was da genau passiert ist. Ich hatte ja nur so einen Teilausschnitt.
Ich kenne dieses ganze Kriegsgerät immer nur von Bildern. Und wenn man es dann sieht und davor steht und merkt, wie groß das ist, davon bin ich einfach ganz ehrlich schon immer ziemlich beeindruckt. Und das, was da zu sehen war, und wir hören es auch so ein bisschen im Hintergrund jetzt, da kamen LKWs, große LKWs, und sind einfach mit Schmackes auf den Fluss zugefahren. Und intuitiv schaut man sich das an und denkt so, jetzt musst du langsam mal bremsen. Das Wasser kommt jetzt nah, ne? Brems doch mal. Und die bremsen halt nicht. Die fahren halt einfach volle Möhre in den Fluss rein. Klappen sich dann so aus und dann wird aus dem LKW ein Schiff.
Wie bei James Bond.
Ich habe mit dem Bundeswehrmenschen dort gesprochen. Als das erste von diesen Autos reingefahren ist, sagte der so leise, geil, oder? Wie Transformers. Aber es sah auch wirklich so ein bisschen aus. Klappt sich dann so aus, dann ist da hinten so ein Kran drauf, der hebt so Brückenelemente dann an die Seiten. Vorne sind ganz kleine Türchen, wo die dann so rausklettern, weil die Türen müssen so klein sein und hoch liegen, damit da halt kein Wasser reinläuft, damit die da am Ende auch wieder wegfahren können. Dann wird eben ganz schnell aus diesem LKW ein Boot, davon schwimmen vier zusammen, puzzeln sich dann so zusammen und dann hast du wie so eine Schwimmfähre.
Voll abgefahren. Das fand ich wirklich auch sehr beeindruckend. Habe ich auch vorher noch nie gesehen.
Und die sind super schnell. Wir durften später rauf. Ich meine, ich verstehe, es ist eine Show. Ich verstehe, es ist der Effekt, den sie irgendwie auch erzeugen wollen. Aber ich kann auch nicht leugnen, geil, wie Transformers halt. Ne? Und dann sind wir mit dieser Fähre auf dem Fluss rumgecruised. Und dann habe ich mit Oberstleutnant André Burdig gesprochen. Der hat mir das nämlich mal erklärt.
Die Dauer eines Baus einer Fähre, wie wir sie hier vorfinden, dauert bei einer eingespielten Crew 9 Minuten. Und mit so einer Vierfachfähre sind wir in der Lage, 2 Kampfpanzer über 70 Tonnen Gewicht innerhalb kürzester Zeit überzusetzen.
Ich meine, so ein Kampfpanzer ist schon sehr, sehr groß. Dann fahren davon 2 drauf und dann ging es halt um zack, zack, zack. So die da immer hin und her mit ihrer Fähre. Natürlich gab es dann auch noch zur Untermalung der Atmosphäre so ein paar Hubschrauber. Irgendwann flogen 2 F-16 Kampfjets über mich und beim ersten Mal habe ich sie nicht gesehen. Die Teile sind so schnell, dass die rüberfliegen, dann siehst du den und denkst, ach guck mal, ein Flugzeug. Und dann mit so einer halben Sekunde Verzögerung wird es auf einmal unfassbar laut. Und ich habe mich sehr erschreckt.
Ach Martin.
Das war so. Also wirklich so eine Kraft. Show auch. Da ging es auch um Signal.
Und das ist genau das ja, worum es eigentlich geht. Einmal eben das Üben, so eines Manövers, aber eben auch ein klares Zeichen von Abschreckung, kann man so, sozusagen sagen. Das sagt Gunnar Brückner, Brigadegeneral, ein deutscher Brigadegeneral, der das Ganze geplant hat.
Jedes Schiff, das segelt, jedes Flugzeug, das fliegt, jeder Helikopter in der Luft, jeder Panzer, der rollt, sendet eine Botschaft. Und das ist notwendig. Wir zeigen, welche Fähigkeiten wir haben. Und wir verbinden das mit der Entschlossenheit, sie auch einzusetzen, sollte das notwendig werden.
Also nur mal so fürs Kino im Kopf. Wir haben mit dem Mann gesprochen, er stand mit dem Rücken zur Weichsel. Hinter ihm fahren diese Fähren immer hin und her. Und es waren nicht nur die Deutschen, es ist ja eine NATO-Übung. Daneben sind Franzosen und Polen gewesen, die hatten ein bisschen andere Technik. Aber auch selbes Prinzip, Fähren, die hin und her fahren. Und dann tauchen so Apocalypse Now-mäßig einfach so zwei Hubschrauber hinter ihm auf und machen so den Hintergrund dafür. Es ist eine ganz merkwürdige Stimmung auch, finde ich, weil es ist so zwischen so einer Technikshow, irgendwie auch so einer Kraftmeierei so ein bisschen und aber natürlich sehr ernst, hat einfach einen sehr ernsten Hintergrund.
Die haben das jetzt an diesem Media Day auf sehr öffentlichkeitswirksam da jetzt alles vorgeführt. Das hat ja offensichtlich auch alles sehr gut geklappt. Du warst aber da und hast, glaube ich, auch mal off the record sozusagen mit einigen der Soldaten da sprechen können. Wie fühlt sich das für die denn an?
Also man steht da ja ein paar Stunden dann auch in der Kälte und hat auch ein bisschen Zeit mit Leuten zu quatschen, auch ohne Mikrofon. Und die Haltung der Militärführung ist immer, wenn man sie danach fragt, ja, eigentlich sind wir unabhängig von dem, was draußen passiert. Also Abhörskandal bei der Bundeswehr, Donald Trump, auch Drohungen von Wladimir Putin aus Moskau. Natürlich nehmen wir das wahr, aber wir sind eh immer bereit. Dann habe ich mit so ein paar Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Da muss man ein bisschen nachfragen, aber die sagten dann eben, wenn das Mikrofon aus war, dass die Stimmung schon natürlich deutlich ernster ist. Es ist Krieg in der Ukraine, Putin droht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das, was sie da üben, nämlich effektiv in diesem Großmanöver eine schnelle Truppenverlegung nach Osten, an die Ostflanke, das ist ja kein Zufall, dass es da nach Osten geht, dass das alles deutlich wahrscheinlicher ist als noch vor ein paar Jahren. Da habe ich schon ein paar Mal gehört, dass einfach so am Esstisch zu Hause in der Familie oder zu Weihnachten, wenn dann die ganze Familie zusammenkommt, schon eine andere Stimmung ist. Und da nicht unbedingt Angst ist, aber doch eine viel größere Ernsthaftigkeit.
Dass diese Übung, diese Großübung jetzt was damit zu tun hat, was drumherum passiert gerade, was in der Welt passiert, wie die Weltlage ist, wie die Bedrohungslage ist. Darüber habe ich mit Marek Schwerczynski gesprochen von Politica Insight, einem Think Tank. Diese Operationen werden immer umfangreicher, denn die NATO bereitet sich seit vielen Jahren darauf vor, im Falle einer Aggression wirklich eine sehr deutliche Antwort zu geben. Und derzeit kommt diese Aggression ganz klar aus dem Osten. Und er sagt auch, dass dieser Umfang dieser Steadfast Defender Übung, also 90.000 Soldaten an mehreren Orten gleichzeitig üben komplizierteste Manöver in unterschiedlichen Ländern, dass das schon auch was Besonderes ist, dass es so bisher noch nicht gab. Bisher gab es so etwas nicht, dass an mehreren weit entfernten Orten in Europa große Formationen gleichzeitig in verschiedenen Varianten verschiedene Szenarien trainieren konnten. Außerdem gibt es jetzt eine klare Priorität, eine große Anzahl von Menschen und Ausrüstung vom Westen in den Osten zu verlegen.
Es war ein US-Offizier dabei, der sagte eher so ein bisschen beiläufig, zum ersten Mal seit 30 Jahren hat die NATO eine Strategie. Und dann hat dieser Brigadegeneral Gunnar Brückner irgendwann ausgesprochen, was natürlich alle wissen, aber es war interessant, weil das Wort Russland ist extrem selten gefallen an diesem Tag. Also alle wissen, worum es geht, aber es war dann äußere Kräfte, der Feind, die Gegenseite, solche Umschreibung. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er glaubt, dass das in Moskau auch so wahrgenommen wird.
Natürlich wird das hier beobachtet werden. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das ist ja gerade der Sinn der Sache. Und wenn diese Botschaft dann auch in Russland ankommt und dort entsprechend gesehen wird, dann haben wir unsere Hausaufgaben auch hier richtig gemacht.
Es ist nicht nur Gerede, es passieren Dinge. Und in diesem Rüstungsbereich ist Donald Tusk, der polnische Premierminister, ja sehr präsent. Reist rum, spricht mit anderen Staatschefs, Chefinnen und macht da ja auch tatsächlich diplomatisch ziemlich Druck. Es gibt ein anderes Thema, da ist er nicht so präsent, ne?
Ja, so eine Art Schlachtfeld gab es letzte Woche auch in Warschau, wenn man es so sagen kann. Die Bauern haben protestiert. Die protestieren ja schon lange hier in Polen und überhaupt protestieren ja in Europa gerade sehr viele Bauern in sehr vielen
überall,
Ländern.
Oder?
Genau. Aber ich finde in Polen gibt es schon noch einen Unterschied, gibt es schon noch eine Besonderheit. Denn hier geht es zwar auch gegen den Green Deal der EU, also wo Klimaschutzmaßnahmen, die Einschränkung von Düngern und so weiter, was bei den Bauern Befürchtungen aufkommen lässt, dass sie irgendwie weniger Erträge haben und höhere Kosten und so weiter. Sie haben aber auch noch diese Konkurrenz aus der Ukraine, Agrarprodukte aus der Ukraine. Und deshalb sind die hier in Warschau vergangene Woche auf die Straße gegangen, zum ersten Mal in der Hauptstadt. Also in Polen demonstrieren sie und protestieren sie ja seit Monaten. Zum ersten Mal also in Warschau ohne ihre Traktoren. Das wurde ihnen verboten. Und trotzdem war das eine beeindruckende Menge. Es gab keine offiziellen Zahlen. Ich würde schätzen, es waren um die 50.000.
Wahnsinn.
Ja. Also es war wirklich voll, es war so eine Art Sternmarsch.
Gut, aber das verstehe ich, wenn die alle ihre Trecker noch dabei gehabt hätten.
Das war sehr laut, die haben ständig Böller losgelassen, es waren Bengalos, es war schon, ich würde nicht sagen aggressiv, aber die wussten schon, wie sie auch ohne Traktoren Aufmerksamkeit erregten. Und genau.
Ich meine, die sind ja auch hier, das ist tatsächlich eine Parallele zu Deutschland, auch wenn der Hintergrund ein bisschen anderer ist, aber schon ziemlich aggro unterwegs. Ich meine, die haben jetzt einfach wochenlang zumindest Teile der polnisch-ukrainischen Grenze auch blockiert und sich einfach da quergestellt. Und auch hier gab es die Diskussion, ob diese Bauernproteste eigentlich unterlaufen werden, unterwandert werden. Hier geht es dann nicht so sehr um rechte Bewegung als um Russland.
Sie hatten ja auch die Grenze auf der anderen Seite dicht gemacht zu Deutschland, zumindest für 24 Stunden. Da hatten sie zwar erst einen vierwöchigen Streik angekündigt, also eine vierwöchige Blockade. Und das war wirklich, also ich glaube, da hätten sie wirklich einen Effekt mit erreicht, weil da waren auf beiden Seiten, sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite, die Befürchtung sehr groß, das hätte zu enormen wirtschaftlichen Einbußen geführt, wenn da diese Autobahn, die Hauptroute zwischen Deutschland und Polen da dicht gemacht worden wäre.
Also quasi Frankfurt-Oder, der
Grenzübergang. Genau. Vielleicht muss man einmal noch ganz kurz erklären, was das Problem ist mit den ukrainischen Agrarprodukten hier in Polen. Es ist ja so, dass seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine die EU-Kommission eine Art, ja, die haben die Zölle und Einfuhrquoten für ukrainische Agrarprodukte nach Europa ausgesetzt. Diese Produkte können momentan nicht übers Schwarze Meer exportiert werden in Drittländer, weil dort das russische Militär ist. Das ist nur in sehr geringem Maße geht das.
Deswegen hat die Europäische Kommission sehr schnell nach dem erweiterten russischen Angriff vor 2 Jahren eben beschlossen, ukrainische LKWs können hier reinfahren ohne die üblichen Kontrollen, ohne die üblichen Papiere, fahrt einfach rein, aber fahrt durch. Weil in der Regel waren das Produkte, die nicht für den europäischen Markt gedacht waren.
Das Problem war nur, dass man nicht weitergedacht hat, denn diese ganzen Produkte müssen ja über irgendwelche Häfen dann in diese Drittländer, wo sie eigentlich sollten. Dafür gab es gar nicht die Kapazitäten. Das heißt, die Häfen sind nicht hinterhergekommen. Und es war ja für die ukrainischen Produzenten im Zweifel auch viel einfacher, die Produkte einfach auf den europäischen Markt zu bringen. Dann sparen sich große Exportkosten und hatten sogar im Zweifel noch einen höheren Preis am Ende erzielt. Und das ist genau der Grund, warum die polnischen Bauern hier seit Monaten, eigentlich kann man schon fast sagen, also seit einem Jahr bestimmt, regelmäßig protestieren. Wir haben natürlich auch auf der Demo mit den Bauern gesprochen, die wir da getroffen haben, unter anderem mit Janusz Walczak. Und der hat sowohl den Green Deal als auch die Produkte aus der Ukraine sind für ihn der Grund, warum er an dem Tag da war. Es ist genug. Wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Unsere Produkte sind nicht mehr rentabel. Es gibt immer mehr Papierarbeit durch die Bürokratie der EU. Der Green Deal begrenzt unsere Freiheit, während durch die Hintertür die Agrarprodukte aus der Ukraine reinfliegen. Dadurch explodiert unser System hier und es ist nicht mehr wirtschaftlich. Wir fühlen uns bankrott, nicht mehr als Bauern. So darf es nicht sein.
Ich habe gelesen, dass 1 Tonne Weizen auf dem polnischen Markt heute weniger als die Hälfte des Preises einbringt, von dem, was es zum Kriegsbeginn, also Anfang 22, gebracht hätte. Und du warst ja auch mal bei einem Bauern und hast da gedreht, der dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch sagte, das Problem ist nicht nur, dass sie das Zeug dann zu Dumpingpreisen verkaufen müssten, sondern sie kriegen es nicht verkauft.
Genau. Und die Hallen, also die Lager sind voll und die nächsten Ernten, die wissen gar nicht, wohin mit den nächsten Ernten.
Ja. Auf der Ebene schon nachvollziehbar, finde ich, dass die einfach sich Sorgen machen, ob sie das wirtschaftlich überleben. Was ich nicht so richtig verstehe, ist dann so diese Anti-EU-Stimmung dabei. zumal eben gerade im Falle Polens, ist in Deutschland auch so, aber in Polen halt schon viel stärker, wahnsinnig viele europäische Fördergelder in die polnische Landwirtschaft gehen. Also ist ja im Wesentlichen für einen kritischen Teil der polnischen Landwirtschaft genau die Europäische Union, die ihn überhaupt am Leben erhält.
Ist ja auch noch gar nicht so lange her, da war Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Besuch hier in Warschau. Am 23. Februar war das. Und Ursula von der Leyen hatte da auch nochmal, ich glaube, 1,4 Milliarden Euro im Gepäck für, also sozusagen finanzielle Ausgleichszahlung für kleine und mittelständische Bauern. Also da ist ja, die ist nicht mit leeren Händen gekommen, aber das hat irgendwie keinen Effekt gehabt auf die Protestfreudigkeit der polnischen Bauern.
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass sie noch deutlich mehr Geld im Gepäck hatte. Ursula von der Leyen ist nämlich hierher gekommen mit dem Versprechen, dass die Europäische Kommission jetzt 137 Milliarden Euro, es lohnt sich, diese Zahl mal aufzuschreiben, nur um die Größe zu sehen, freischalten würde. Also eben dieses Geld, was für Polen bestimmt war, aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, aus den EU-Kohäsionsfonds, also aus verschiedenen Quellen, europäische Gelder für Polen bestimmt, aber gesperrt wegen des Streits um die Rechtsstaatlichkeit. Und jetzt kommt Ursula von der Leyen hierher und es gibt diese Pressekonferenz und sie sagt, also ich habe gute Nachrichten, ich freue mich mitteilen zu können. Und Donald Tusk stand daneben und hat, glaube ich, noch eine Zeit lang versucht, so ein Politiker-Pokerface zu bewahren und hat dann irgendwann einfach breit grinsend dagestanden, weil das macht ihn natürlich für den Moment zum King hier. Während er, und das um den Bogen jetzt zurückzuschlagen, bei den Bauern, naja, nicht so eine richtige Idee hat. Eigentlich macht er das, was die Peace auch gemacht hat. Nicht so eine richtige Lösung vorschlagen, den Ball weiter nach Europa spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ursula von der Leyen sich quasi kurz danach schon wieder sehr geärgert hat.
Ja, weil Donald Tusk sich dann hingestellt hat und zu den Bauern, er hatte nach diesem großen Bauernprotest sich mit den Bauern getroffen und hat die Quintessenz dieses Treffens war am Ende, wir müssen den Green Deal nochmal neu verhandeln. Das geht so nicht. Brüssel, also die europäischen Institutionen und auch Kiew müssen verstehen, dass die jetzige Situation für Hunderttausende hart arbeitender Menschen in Polen und in Europa inakzeptabel ist und dass wir eine Lösung finden müssen, die der Ukraine nicht schadet. Aber die polnischen Landwirte dürfen nicht die Opfer dieser Lösung sein. Auf der einen Seite will er die Bauern beschwichtigen. Man muss dazu sagen, wir stehen kurz vor wichtigen Regionalwahlen. 7. April, das ist der erste Stimmungstest für die neue Koalition. Auf der anderen Seite darf er auch die Ukraine natürlich nicht verprellen, beziehungsweise will er auch nicht.
Und es sind ja nicht nur die Bauern. Vorher haben die Lkw-Fahrer protestiert wegen der ukrainischen Konkurrenz und haben die Grenze dicht gemacht oder zumindest den Durchgangsverkehr stark behindert. Und davor gab es ja dann trotzdem auch in dem Versuch, das irgendwie zu reglementieren, stärkere Grenzkontrollen, weil rein rechtlich ist die Lage ja klar. Rein rechtlich heißt es, dass viel von diesem Getreide auch nicht mal EU-Lebensmittelstandards entspricht, ja, also gar nicht hier verkauft werden dürfte. Es ist eine reine Transitroute, es funktioniert aber nicht. Die Sachen werden trotzdem irgendwo zwischendrin von der Straße weggekauft und landen dann auf dem polnischen Markt. Und was man inzwischen doch sehr deutlich sieht, ist, dass die in Kiew wirklich richtig sauer sind. Da ist keine Geduld mehr. Du hast gesagt, am 23. War Ursula von der Leyen in Warschau. Am 24. war der zweite Jahrestag des erweiterten russischen Angriffs auf die Ukraine. Das war ein Samstag. Ganz kurz davor, am Mittwochabend, glaube ich, war das, meldet sich Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, per Fernsehansprache und sagt, hör mal zu, Donald Tusk, wir müssen uns treffen an der Grenze und zwar noch vor dem Jahrestag. Also sagt Mittwoch, wir treffen uns noch vor Samstag. Was also in der Größenordnung, ich meine, die kann ich anrufen und sagen, wir treffen uns noch vor Samstag. Aber
auch an der ukrainischen Grenze weiß ich auch nicht, ob wir das hinkriegen.
Selbst bei uns würde es knapp werden und bei uns sind die Sicherheitsvorkehrungen deutlich überschaubarer, glaube ich. Und es ist auch nicht so, dass einer von uns beiden aus dem Kriegsgebiet anreist. Also es war sehr überraschend.
Und es war auch klar, dass Ursula von der Leyen am Freitag, also am 23. noch in Warschau einen Termin mit Donald Tusk hatte.
Den er sich mit Sicherheit nicht kaputt machen lassen möchte, siehe 137 Milliarden Euro. Die Show wollte sich nicht stehlen lassen. Also hat er abgesagt und hat gesagt, naja, es gibt ja Regierungskonsultationen Ende März.
Am 28., das ist echt noch hin.
Und da können wir das alles besprechen. Und aus Kiew hieß es dann, wenn wir bis zum 28. März keine Lösung gefunden haben, dann gibt es hier, ist in Polen übersetzt worden als Vergeltungsmaßnahme. Und wenn man das jetzt mal übersetzt auf die Zeit vor, sagen wir mal, einem guten Jahr, vor anderthalb Jahren, als auch Zelensky hier war und gesagt hat, zwischen die ukrainischen und polnischen Brüder, da passt gar nichts dazwischen und wir sind so enge und eine Schicksalsgemeinschaft für immer. Das klingt jetzt echt alles viel, viel belasteter.
Ja.
Tusk hat auch behauptet, er würde mit Kiew darüber verhandeln, dass die Grenze für einen gewissen Zeitraum komplett geschlossen wird. Für, natürlich nicht für Waffentransporte und auch nicht für humanitäre Transporte, aber eben für Gütertransporte, Landwirtschaftsprodukte eben vor allem. Wo es aus Kiew postwendend hieß, ne, mit wem auch immer er da verhandelt, wir sind's nicht, weil wir wollen das natürlich nicht. Also ich habe schon den Eindruck, die müssen jetzt sehr, sehr schnell gucken, dass sie da irgendwie eine pragmatische Lösung finden. Und das wird auch eine Lösung sein, die hier gefunden werden muss, weil immer nach Brüssel zu schauen und zu sagen, ihr müsst das machen, das hat auch die letzten Monate auch unter der Peace schon nicht funktioniert. Jetzt gibt es eine neue Regierung und sie haben auch noch keine Lösung gefunden.
Nee, sie haben auch noch keine Lösung gefunden. Und das, obwohl Donald Tusk auch bei dem Thema angekündigt hat, wenn ich erstmal gewählt bin, dann wird das Thema ratzefatz gelöst.
Es ist so ein bisschen so ein Running Gag geworden hier, dass Donald Tusk an so vielen Stellen gesagt hat, gebt mir 24 Stunden.
Die 24 Stunden. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema.
Wir haben Panzer abgehakt, Proteste abgehakt.
Pillen fehlen noch. Das große Thema Abtreibungsrecht. Das war eines der wichtigsten Themen im Wahlkampf im vergangenen Jahr. Donald Tusk und seine K.O. haben da mit Wahlkampf gemacht, haben gesagt, wenn wir in der Regierung sind, dann werden wir das endlich wieder liberalisieren. Das hat wahnsinnig viele Frauen auch an die Wahlurnen getrieben. Es heißt immer, dass die Regierung, die Koalition deswegen überhaupt gewonnen hat und nun müssen sie liefern.
Genau, der Status quo, nur jetzt für den Hintergrund nochmal, wir hatten auch in der früheren Podcast-Folge ganz am Anfang mal darüber gesprochen, die Peace hat basierend darauf, dass das polnische Abtreibungsrecht schon zu den strengsten Europas gehörte, ist im Grunde über Bande, übers Verfassungsgericht nochmal verschärft. Und legale Abtreibung gibt es ohnehin nicht so richtig. Die einzigen Gründe, die nach aktuellem Rechtsstand eine Abtreibung rechtfertigen, ist, wenn das Leben der Mutter bedroht ist, wenn eine Schwangerschaft aus einem Verbrechen entstanden ist, also Vergewaltigung oder Inzest. Bei Verstößen dagegen drohen eben vor allem den Medizinern, Medizinerinnen hohe Haftstrafen. In der Konsequenz hat es dazu geführt, dass eben mehrere Frauen gestorben sind, die dringend einen Schwangerschaftsabbruch gebraucht hätten, die zum Teil sogar im Krankenhaus waren. Und die Ärzte haben halt nichts gemacht.
Und Donald Tusk hat sich da schon im Wahlkampf sehr optimistisch gezeigt, dass wenn er und seine Regierung erstmal im Amt sind, dass sie das Thema sofort angehen wollen und das Abtreibungsrecht sofort liberalisieren wollen.
Und der Punkt ist jetzt gekommen. Und es wird richtig schwierig, sehen wir jetzt schon. Und das noch bevor die Frage steht, ob Andrzej Duda, der polnische Präsident, peace-nah, ob er das unterschreibt, zerlegt sich bei diesem Thema eigentlich die Koalition in sich.
Genau, denn die Koalition ist sehr heterogen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Wir haben die Linke, die natürlich sehr liberal an dieses Thema rangeht, die K.O. auch. Aber Ceca Droga, der Koalitionspartner mit Szymon Hołownia als einem der Parteichefs, die sind da eher konservativ und wollen eigentlich nur hinter diese Verschärfung von 2020, die wollen sie zurücknehmen, aber wollen auf den Status quo davor wieder zurück, der ja auch schon sehr rigide war.
Machen wir es mal konkret. Also wir haben eine Koalition aus drei großen Blöcken und im Sejm sollen diese Woche Debatten über insgesamt vier Gesetzesvorschläge losgehen von diesen dreien. Ceca Droga, hast du gerade schon gesagt, die wollen eigentlich einfach nur das zurückdrehen. Das heißt, das Einzige, was sich da ändern würde, wäre, eine Abtreibung ist auch dann legal, wenn eine schwere Schädigung des Fötus erkennbar ist. So, dann gibt es den Vorschlag der Linken. Die waren als erstes dran. Für die war das im Wahlkampf ein ganz wichtiges Thema und die haben das auch dann tatsächlich sofort gepusht und haben zwei Vorschläge eingebracht. Das eine ist, eine legale Abtreibung ist bis zur 12. Schwangerschaftswoche möglich. Und der zweite Gesetzentwurf ist im Grunde so ein bisschen eigentlich als so eine Art Airbag, falls das erste nicht funktioniert, dann eine generelle Strafbefreiung bis zur 12. Woche. Dann wäre es vergleichbar mit Deutschland, dass Abtreibungen im Grunde nicht so richtig erlaubt sind, aber es gäbe halt keine Strafverfolgung und damit wären sie dann doch möglich.
Der erste Vorschlag ähnelt dem der K.O., die genau das Gleiche wollen, legale Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche, in Ausnahmefällen auch ein bisschen später noch, wenn zum Beispiel eben der Fötus eine Gefahr für das Leben der Mutter darstellt. Und Szymon Hołownia, einer der Parteichefs von Ceca Droga, der sagt aber,
das ist gar nicht, weil wir so konservativ sind.
Ja, da haben wir jetzt alles ganz schön erklärt, worum es jetzt eigentlich gehen sollte diese Woche im Sejm. Und ja, grätscht uns die Aktualität dazwischen.
So ist das in Polen. Ja. Ne? Stellt sich auf was ein, kommt was anderes.
Genau.
Also alles, was ihr bisher gehört habt, haben wir am Dienstag aufgenommen. Jetzt ist Mittwoch. Und wir sind nochmal ans Mikrofon gekommen.
Genau, denn Szymon Hołownia, der Parlamentspräsident, hat sich gestern Abend nochmal vor die Presse gestellt und verkündet, dass diese Abstimmung über die verschiedenen Gesetzesvorschläge zum Thema Abtreibungsrecht verschoben werden auf nach der Regionalwahl, also auf den 11. April.
Szymon Hołownia, den Namen habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört, auch in dieser Folge. Der ist eben Parlamentspräsident, der Sejm-Marschall. Und gleichzeitig einer der Parteichefs von Ceca Droga, dieser Partei, über die wir gesprochen haben, die eben die konservativste in diesem Bündnis ist. Und Hołownia sagt zur Begründung, warum er das macht, ich bin der Meinung, dass dieses drakonische Recht geändert werden muss. Aber nicht so, dass die Politiker im Sejm sich gegenseitig Ohrfeigen und moralische Erklärungen geben, von der rechten wie von der linken Seite. Wir müssen stattdessen endlich zu einem positiven Entschluss kommen. Ich will keine Situation zulassen, in der die Abstimmung über so wichtige Fragen mitten in der Wahlkampagne stattfindet und einem Politiker die Hand zittert, je nachdem, was er von der Kanzel hört oder in der Twitter-Blase liest.
Also kurz gesagt, er möchte dieses ganze Thema eigentlich aus dem Wahlkampf raushalten, beziehungsweise er möchte, dass man das nicht unter dem Eindruck eines Wahlkampfs abstimmt.
Das führt natürlich jetzt zu großem Ärger, aber unser Eindruck hier war schon auch, vielleicht ist es gar nicht blöd, dass er das macht. Es ist eh so ein aufgeladenes, so schwieriges Thema generell, vor allem hier in Polen. Und jetzt schaltet er wenigstens diesen Einflussfaktor Wahlkampagne aus.
Allerdings die Linke, also die Lewica, vor allem die Frauen dieser Partei, die sind quasi auf den Barrikaden, könnte man schon sagen. Die haben sich heute Morgen auch noch mal vor die Presse gestellt, haben eine Pressekonferenz gegeben und die waren wirklich sauer. Unter anderem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, die Ministerin für Familie und Sozialpolitik ist, und die hat das hier gesagt. Frauenrechte, das Recht auf Leben, das Recht, über den eigenen Körper zu entscheiden, über Gesundheit und Zukunft, das ist eine fundamentale Sache. Menschenrechte darf man nicht auf die lange Bank schieben. Und man kann nicht sagen, dass Menschenrechte jemanden in seinem Wahlkampf stören. Wenn Menschenrechte jemanden im Wahlkampf stören, dann soll er keinen Wahlkampf machen.
Bam, das ist schon eine rhetorische Ohrfeige.
Das ganze Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten, kann sinnvoll sein. Allerdings so richtig sinnvoll finde ich es nicht, wenn man sich eine aktuelle Umfrage anguckt, die gerade heute, glaube ich, veröffentlicht wurde. Ne? 92% der Wähler der Koalition sind für eine Liberalisierung und sogar 89% der Wähler von Ceca Droga, also der Partei, für die von der Szymon Hołownia der Vorsitzende ist, sind für eine Liberalisierung. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, warum er das raushält.
Hołownia ist konservativ. Mhm. Als Politiker hat er das im Profil. Er ist sehr kirchennah. Das spielt für ihn dann eine wichtige Rolle. Auch das ist bekannt gewesen im Wahlkampf. Aber man könnte natürlich argumentieren, wenn er sich wirklich auf seine Wählerschaft konzentriert, dann wären die jetzt in der Koalition in der Lage gewesen, ein Gesetz durchzubringen, was das Abtreibungsrecht nennenswert liberalisiert. Und dann wäre halt die Frage, was Andrzej Duda macht, ob er das unterschreibt. Wie dem auch sei. Also es führt jetzt auf jeden Fall zu großem Streit und großer Wut.
Und das wird sich wahrscheinlich, so wie es aussieht, am 8. März entladen, am Internationalen Frauentag. Das ist am Freitag jetzt. Die Frauen haben angekündigt zu protestieren vor dem Präsidentenpalast eigentlich. Denn eigentlich sollte es um das Thema die Pille danach gehen. Denn hier hat ja die Koalition zumindest schon einen kleinen Erfolg erzielt.
Das sah nach einer guten Nachricht
aus, ne? Ja, genau. Man hat sich darauf geeinigt, dass man den Zugang rezeptfrei ab 15 Jahren ermöglichen möchte. Allerdings muss eben Andrzej Duda unterschreiben.
Und man muss dazu sagen, ja, in der gesamten EU, in allen EU-Ländern ist das möglich.
Außer Ungarn.
Außer Ungarn. Und Polen. Genau. Und das sah ja durchaus nach einem Aufschlag aus, dass sie sich da relativ schnell geeinigt haben. Jetzt kommt Andrzej Duda, der polnische Präsident, und sagt, ja, könnt ihr machen. Ich unterschreibe es nicht.
Ich unterschreibe es nicht. Genau. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge schon kurz erwähnt, dass er da mit dem Zugang zu Solarien argumentiert. Der sei ja auch erst ab 18. Und dann könne man ja nicht so eine Hormonbombe, hat er gesagt, ab 15 schon zulassen. Ja.
Also es sollte ohnehin Proteste geben. Jetzt werden sie wahrscheinlich noch etwas größer, könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall wütender.
Genau. Und beim Abtreibungsrecht, das wird auch wieder nichts mit 24 Stunden. Everything Everywhere All at Once, also alles überall auf einmal. Der Titel eines sehr, sehr guten Kinofilms. Und so kann man auch die Situation in Polen gerade zusammenfassen.
Nach der ersten großen Euphorie und der Aufbruchstimmung ist die Regierung von Donald Tusk im Alltag angekommen und muss konkrete Probleme lösen, vor allem im Land.
Tusk hat zwar einen Riesenerfolg mit der Freigabe von 137 Milliarden Euro durch die EU erreicht, auch wenn diese Entscheidung vor allem auf einem großen Vertrauensvorschuss beruht.
Aber die Landwirte und die Frauen hier in Polen, die machen Druck auf die Regierung, wollen, dass er das Problem der billigen Konkurrenz aus der Ukraine und eben die rigide Abtreibungsgesetzgebung angeht.
Nur da kommt er einfach nicht richtig voran. Vor allem die Frauen, die Tusk zum Wahlsieg verholfen haben, könnten ihm bei der kommenden Regionalwahl dafür einen Denkzettel verpassen.
In 2 Wochen, also am 21. März, hören wir uns hier in Polen hoffentlich wieder. Bis dahin hört gern in die älteren Folgen rein, wenn ihr das nicht schon getan habt. Bis dahin, do usłyszenia.
Tschüssikowski.